Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, der große Jahresrückblick 2019. Wir sind beim vierten Quartal angekommen und damit bei der letzten Folge Insert Moin für dieses Jahr, bevor wir uns in den kleinen, wohlverdienten Urlaub verabschieden. Wir sind dann ab dem 7. Januar wieder für euch da, aber natürlich wollen wir jetzt heute nochmal ausführlich über alle Spiele, die im Oktober, November und Dezember erschienen sind, reden. Und wie die letzten Tage auch, haben wir uns fantastische Gäste eingeladen. Heute unser Spezialexperte, unsere absolute Stargästin in der letzten Folge Insert Moin, Ray. Schönen guten Morgen.
Hi, wow, schöne Begrüßung.
Schön, dich endlich mal wieder hier zu hören. Du warst ja schon öfter zu Gast, aber auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Wir haben uns zwar neulich mal gesehen, als ich kurz in Berlin vorbeigeschaut habe, aber da hatten wir gar keine Zeit zum Podcasten leider.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal im Podcast war, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt nicht Jahresrückblick 2018 sagen. Mhm. Weiß ich nicht, ob
nee,
das
Fallout.
Stimmt, aber es ist auf jeden Fall schon
Fallout
76, stimmt.
Ich habe mit dir und Gloria über Fallout 76 gesprochen, ob sich dieses Spiel zum Positiven entwickelt hatte.
Das stimmt, ich erinnere mich.
Ja. Und kurze Anknüpfung daran, die NPCs sind immer noch nicht da für Fallout 76.
Die wir das da. Stimmt, also, da können wir dann 2020 drüber reden,
genau.
Wenn sie dann hoffentlich endlich da sind. Aber dafür haben sie jetzt dieses tolle Premium-Programm, das nicht funktioniert.
Oh ja, gut. Aber lass uns nicht über Fallout 76 reden. Bevor wir jetzt einsteigen in das Jahr, das war ja nicht das Einzige, was sich dieses Jahr verschoben hat. Wie war denn so aus deiner Sicht, ich meine, du bist Head of GamePro, du hast so viel wie wir ungefähr mitgekriegt vom ganzen Jahr. Was würdest du denn sagen, wie ist deine Einschätzung von 2019?
Oh Gott, 2019 finde ich, war für mich tatsächlich ein sehr schwieriges Jahr. Also ich hab wirklich Probleme, auf Highlights zu kommen. Viele Spiele, auf die ich mich gefreut hatte, wie Anthem, waren einfach ziemlich große Enttäuschungen. Mhm. Und ansonsten war ganz oft, wo ich sagen musste, es ist genau an meinem persönlichen Geschmack vorbei. Also ich weiß, in der Redaktion gab es irgendwie einige, die auch so Spiele wie Days Gone unglaublich mochten, mhm, oder Gears 5. Und also es waren jetzt keine schlechten Spiele, aber für mich war es persönlich kein gutes Spielejahr. Und ich freue mich da eher auf 2020, bin ich ganz ehrlich.
Mhm. Weil viele Sachen verschoben wurden auch, die dieses Jahr schon hätten kommen sollen, oder?
Ja, einmal das, aber halt auch so Spiele wie, ich bin ja großer Rollenspiel-Fan, nächstes Jahr kommt Cyberpunk raus, das ist für mich natürlich eine große Geschichte, oder halt Spiele wie The Last of Us. Also ich glaube halt einfach, man merkt, dass das jetzt so das letzte Jahr war, bevor einfach eine neue Konsolengeneration kommt, und ich glaube, so Anfang des nächsten Jahres ist dann quasi nochmal wie so das letzte Hurra der PS4 und der Xbox One, und genau, da sind dann auch einige spannende Sachen dabei.
Ja. Also war ein durchwachsenes Jahr, aber schlecht würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber du hast ja auch gesagt, das ist eher so deinem persönlichen Geschmack geschuldet.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn du einfach bestimmte Genres nicht magst, oder zum Beispiel bei JRPGs und sowas bin ich ja komplett raus, dann ist es halt schon mal ein bisschen schwieriger. Also ich sage jetzt nicht, dass das ganze Jahr schlecht war, aber für mich persönlich ist halt alles so an meinem Spielegeschmack vorbeigeschrammt.
Aber eins deiner Highlights haben wir auf jeden Fall gleich im Oktober. Ja. Bevor wir dazu kommen, lass uns einsteigen mit Concrete Genie, Micha. Das hat uns beiden auf jeden Fall so einen kleinen Pinselstrich übers Herz gemalt, oder?
Ja, und war für mich auch eins der Highlights, muss ich sagen. Also Concrete Genie hat mir vorher in den ganzen Preview-Veranstaltungen und Preview-Material eigentlich schon sehr gut gefallen, aber ich konnte mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie sich das gespielt hat. Und es stellte sich heraus, dass das Ganze ein ziemlich klassisches Third-Person-Action-Adventure war. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, weil das Spiel jetzt außerhalb dieser Malmechanik eigentlich so durch so eine klassische Spielstruktur zusammengehalten wurde. Aber was ich richtig gut fand, war dann die Art und Weise, wie sie dieses Zeichnen und dieses Malen zur Geschichte passend gestaltet haben. Also das hat alles super gut zusammengepasst. Und ich fand immer, auch wenn du jetzt natürlich nicht wirklich richtig gemalt hast, also nicht im Sinne von, dass du jetzt irgendwas hingepinselt hast und das war dann quasi deine eigene Kreation oder du hast quasi so aus einer Toolbox Sachen ausgewählt, fand ich schon, dass sich das am Ende irgendwie ganz wie dein Werk angefühlt hat, weil sie immer so Themen eingebaut haben und Animationen eingebaut haben, die das Gefühl von Belohnung gaben. Und das fand ich irgendwie sehr angenehm. Wenn man am Ende irgendwie da sitzt und dann so vor seinem Meisterwerk steht und das zusammengestellt hat, zusammengeklickt hat, dann wird das Ganze ja auch irgendwie plastisch und dann kommen diese Bilder so aus der Wand raus, und das fand ich immer einen ganz coolen Moment.
Ja, ein ziemlich unterschätztes Spiel, Ray, aus der GamePro-Sicht. Spiel ist so kurz aufgeflammt und war dann aber auch sofort wieder weg, oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, tatsächlich ist es halt so eins dieser Spiele, die halt eher unter dem Radar fliegen, muss ich sagen. Es ist zwar ein Sony Exclusive, also quasi da, ich glaube, so Exklusivtitel ist ja sowieso immer ein größerer Fokus, aber dadurch, dass es halt nur sowas ganz Kleines war, geht sowas halt gerade in so einem Release-Monat wie Oktober leider sehr, sehr schnell unter, was schade ist, weil es halt ein wirklich, wirklich hübsches Spiel ist, halt auch diese ganze Mobbing-Thematik sehr interessant darstellt. Aber man muss halt auch sagen, es ist dann vielleicht auch so ein bisschen an, gerade auch an unseren Lesern vorbei, weil ich glaube, das ist halt eher was, was sich auch an eine jüngere Zielgruppe richtet, einfach wirklich so an einfach ja, Schüler oder Kinder, glaube ich eher.
Ja, ja, absolut. Es war auf jeden Fall für ein recht junges Publikum auch sehr zugänglich. Man konnte auch nicht sterben oder groß verlieren und es hatte sehr, sehr einfache Mechaniken, aber es hat auch nochmal so einen dunklen Twist da drin. Also das darf man auch nicht unterschätzen. So dieses Mobbing-Thema ist auf jeden Fall schon auch präsent, aber es wird dir nicht so mit dem Holzhammer präsentiert. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem absoluten Highlight. Für mich auch eines der Highlights des Jahres zusammen mit Control, The Outer Worlds. Ich hatte immer so ein bisschen noch hin und her überlegt, welches dieser beiden Spiele mein Highlight ist. Control hat so leicht die Nasenlänge vorne, aber The Outer Worlds, Ray, ich meine, hallo, wir zwei hier, Fallout, ja, das ist von Obsidian, es ist von den Leuten, die das beste Fallout gemacht haben, Fallout New Vegas, und von daher habe ich mich unfassbar gefreut auf The Outer Worlds und war nicht enttäuscht.
Ja, ging mir ganz genauso. Also das war, ist wirklich mein Highlight des Jahres. Ich bin ja, wie schon gesagt, wie ich vorhin auch selbst gesagt habe und du auch gerade, Fallout-Fan, ich bin Rollenspiel-Fan, ich bin Science-Fiction-Fan, da kommt für mich einfach
wie so ein zusammen.
Sweet Spot. Ja. Genau, ist einfach alles so. Und vor allem, was hat mir auch gefallen, dass es nicht so unglaublich lang ist.
Ja.
Du kannst es mehrmals durchspielen, einfach weil du durch deine Entscheidungen, allein durch das Skillen, wie du deinen Charakter erstellst, kannst du halt so unterschiedliche Charaktere machen, die so unterschiedliche Möglichkeiten und Optionen im Spiel haben. Und dafür, dass es halt nur so was jetzt, sagen wir mal, wenn du alle Nebenaufgaben oder so machst, so 30 Stunden oder sowas sind, kannst du halt locker mehrmals durchspielen, hast unterschiedliche Spielerfahrungen. Ja. Und es hat einfach so einen fantastischen Humor. Also ich war wirklich sehr begeistert.
Ja, es ist fantastisch geschrieben. Es hat aber sehr viel Altlasten, würde ich jetzt mal so bezeichnen, die Obsidian von Bethesda irgendwie mit übernommen hat. Also es hat so diesen Charme von den alten Bethesda-Spielen, wenn man es mal positiv ausdrücken will. Wenn man es konkret bezeichnet, ist es halt einfach sehr hölzern.
Und sehr hässlich.
Sehr hässlich, aber es wird durch so fantastische Schauspielerinnen wie zum Beispiel Ashley Birch halt komplett gerettet. Ashley Birch, Micha, für dich, du magst sie doch auch total gerne, spricht zum Beispiel die Parvati. Und allein deswegen habe ich die schon immer mitgenommen und es ist für mich die Quest-Reihe des Jahres gewesen. So eine einfühlsame, toll erzählte, mit so viel Emotion auch dargestellte Schauspiel aus solchen hölzernen Charakteren noch rauszukriegen, da war ich wirklich baff.
Ja, aber ist denn das Spiel nicht auch so, soll ich das sagen, so Oldschool-Rollenspielmäßig auch so überladen mit ganz vielen Spielmechaniken, oder hält sich das da an Grenzen?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt überladen nennen, einigen Punkten. Also man merkt auch, dass es quasi jetzt nur so eine Double-A-Production ist und jetzt irgendwie kein Triple-A-Spiel. Und deshalb ist es halt an vielen Stellen auch runtergeschraubt. Du hast jetzt auch nicht zum Beispiel eine wirkliche Open-World. Du hast ja einzelne Planeten, die du anfliegst. Und die sind zwar groß, aber es ist jetzt nicht so, dass sich da an jeder Ecke irgendwas verbirgt. Und also für mich war wirklich das Spannendste einfach die Art, wie du deinen Charakter entwickeln konntest, und dann zum Beispiel bei mir war es so, dass ich gegen Ende kaum noch gekämpft habe. Das heißt, ich hatte eine sehr viel minimalistischere Spielerfahrung als jetzt zum Beispiel mein Kollege Max, was ich persönlich sehr spannend fand, aber also hölzern im Sinne war es halt auch noch, die Kämpfe waren halt jetzt auch nicht super geil. Also das darf man auch nicht vergessen.
Das war das Hauptproblem. Das Spiel macht unfassbar viel Spaß, wenn man es in diesem klassischen Fallout-Stil spielt, wie ich gerne spiele, die Leute alle zu überreden, mit der Intelligenz zu schlagen und halt irgendwie sich gegen sich selbst wenden zu lassen und selbst irgendwie die ganz dummen Bosse irgendwie zu überreden. Also meine Lieblingsszene zum Beispiel, dass ich ein Kopfgeld für einen Boss gekriegt habe, der noch lebt, weil ich ihn überredet habe, mir sein Feuerzeug zu geben und mich einfach passieren zu lassen, um das Objekt zu holen. Und ich habe dann aber auch noch sein Kopfgeld kassiert, weil ich quasi als Beweis sein Feuerzeug hatte, ja. Wenn man auf sowas steht, dann ist die Outer Worlds wirklich fantastisch, weil jede Quest kannst du auf mehrere Arten lösen, aber das Fighten, das Kämpfen, das Ballern, das ist echt langweilig. Also das ist auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad viel zu einfach. Die Feinde sind schon ganz cool, so diese Monster, die da so auf diesem Planeten rumrennen. Aber es ist echt der schwächste Teil von dem ganzen Spiel. Aber deswegen spiele ich auch kein Fallout. Also ich mochte bei Fallout auch nicht wirklich Live-Shooter zu spielen, sondern habe dann auch immer versucht, irgendwie alternative Routen zu finden. da gibt es dann sonst wirklich bessere Vertreter, wenn man auf die Action, wenn man die Action sucht.
Ja, kann ich unterschreiben.
Ja. Gut, also auf jeden Fall ein Highlight, auch wenn es eben nicht sehr viel modernisiert hat an dieser alten Bethesda-Formel. Afterparty, Micha, ist eigentlich auch ein Spiel, was die gleiche Formel nochmal von Oxenfree aufwärmt, aber auch dadurch aber wie irgendwie trotzdem ein komplett anderes Spiel ist. Kaum vergleichbar und trotzdem irgendwie ähnlich.
Die sind so überhaupt gar nicht miteinander vergleichbar.
Doch, von der Mechanik absolut.
Ja. Nein, also abgesehen von der Mechanik. Die sind halt so. Also das Oxenfree, das war wirklich so, die kann man wirklich mit einem Alter auch vergleichen. Also Oxenfree war Teenie,
ja.
Und irgendwie auch unschuldig und sehr Lebensfindung und so, weiß nicht. Und Afterparty ist nach dem College, also nach
die Saufparty nach dem College.
Genau. Und sehr viel grober und sehr viel düsterer auch und sehr viel ungehobelter irgendwie. Mhm. Ich fand's super. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Das ist was das Spiel betrifft, von der so rein, so vom Adventure-Gameplay ist es halt relativ einfach. Im Prinzip besteht dieses Spiel nur aus Gesprächen und ein paar kleinen Minigames. Ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, was da so passiert ist. Ich finde da auch irgendwie Oxenfree spielmechanisch ein bisschen sinnvoller gelöst. Ist auch besser in die Dramaturgie eingebunden, die ganze Mechanik. Aber diese ganzen Dialoge, es geht ja darum, den Teufel in der Hölle unter den Tisch zu saufen. Und das ist so komplett bescheuert und so frech und geht so ungezügelt mit dieser ganzen Höllenthematik und mit dieser Party-Thematik um, dass es trotzdem richtig Spaß macht. Und da ist ja auch die Ashley Birch als Synchronsprecherin mit dabei, die spricht so eine Dämonin. Und das macht einfach total viel Spaß. Und toll ist daran, dass sie so eine, obwohl das halt so ein recht düsterer Hintergrund ist, alle so eine sehr lockere, leichte, natürliche Sprache haben. Deswegen sollte man, wenn es geht, dann halt auch vielleicht die Untertitel ausstellen, weil man sonst irgendwie immer so im Voraus liest. Mhm. Und das macht richtig Spaß. Ist aber auch wirklich nichts für Zartbeseitete, weil es spielt in der Hölle und die zeigen da jetzt nicht großartig irgendwie viel Gewalt oder so. Es ist
aber die aber Themen auch, sind trotzdem da. Es geht um Folter, ja, also es geht um Sünde, genau. Und Schuld und so, ja.
Richtig, also die sprechen halt die ganze Zeit irgendwie über solche Themen und gehen damit auch auf so eine humorvolle Art und Weise um und das dürfte einige Leute dann trotzdem ein bisschen kalt erwischen. Deswegen hat nicht umsonst eine 18er Freigabe gekriegt.
Hast du da mal reingeschaut, Ray?
Nur ganz, ganz kurz, weil ich sehr großer Fan von Oxenfree war, aber das steht jetzt quasi so auf meiner Ende des Jahresliste.
Da gibt's fantastische Cocktailnamen. Also allein über die Cocktailnamen könnte man sich 20 Minuten auslassen und kaputt lachen. Ich bin dem Alkohol nicht so zugeneigt, aber ich finde, deswegen habe ich es jetzt nicht so richtig Bock drauf gehabt. Also Oxenfree hat mich stärker interessiert durch dieses Mystery-Thema. Aber das, was ich bis jetzt von Afterparty gespielt habe, ist einfach auch wieder wegen den Dialogen. Also wenn man gute Dialoge mag, macht es schon sehr viel Spaß. Ein absolutes Highlight auch. Wie auch das nächste Spiel, da hatten wir auch erst kürzlich drüber gesprochen, Micha. Wir hatten im Oktober Luigi's Mansion 3 sträflich liegen lassen, haben aber jetzt im Dezember den Cast endlich nachgeholt. Und siehe da, große Überraschung, Ray, Luigi's Mansion ist bei uns tatsächlich auf der persönlichen Top 10 gelandet. Sowohl bei Micha als auch bei mir, weil wir so begeistert sind von dieser Ghostbusters mit Luigi-Atmosphäre. Es ist wirklich fantastisch.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage, wie ist bei euch da die Steuerung angekommen? Weil das war bei uns, gerade bei unserer Testerin, also wir hatten mehrere Tester für das Spiel, 2, und beide hatten immense Probleme mit der Steuerung. Sie haben auch versucht anzupassen und alles, aber also das war tatsächlich dann auch bei GamePro einer der Gründe, warum es eine nicht so stellare Wertung bekommen hat, weil so war das wirklich sehr, sehr charmant und hatten viel Spaß dran, aber die Wertung hat dem Ganzen dann fast das Genick gebrochen. Wie war das bei euch so?
Genau das Gleiche. Wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen und im Cast dann auch beide über die Steuerung geflucht, weil die wirklich einfach schlecht erklärt ist und schlecht belegt ist. Wir haben aber dann nach dem Cast ganz viel Feedback bekommen, sowohl auf Twitter als auch in den Kommentaren, auf dem Discord und so weiter. War bei euch in den Kommentaren vielleicht auch, dass Nintendo eine gute Steuerung eingebunden hat, sie aber nicht erklärt. Das heißt, man hat irgendwie eine bessere Steuerungsoption oben über diesen Schulterbuttons, aber sie wird im Spiel nicht erklärt, nicht genutzt, auch im Handbuch steht es nicht. Ganz, ganz seltsam. Also da haben wir auch Nintendo einen Vorwurf gemacht, dass sie das einfach nicht sauber zu Ende geführt haben, diese Steuerungsgedanken. Ja.
Davon abgesehen aber ganz fantastisch. Also ich fand, also gut, an die Steuerung kann man sich gewöhnen, aber das ist auch so, das hat wirklich bei mir auch eine ganze Weile gedauert. das war. Aber sonst insgesamt hat mir das Ganze so Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie trotzdem, irgendwie hat es mich dann am Ende doch nicht gestört. aber ich muss auch dazu sagen, dass ich mich 2 Monate vorher durch Astral Chain gekämpft habe und da ist die Steuerung auch nicht so ganz einfach, weil man da 2 Charaktere gleichzeitig steuert. Deswegen war Luigi's Mansion deutlich einfacher zu lernen. Aber für Nintendo-Fan ist es auf jeden Fall nicht so intuitiv. Also man merkt auf jeden Fall irgendwie, dass da vielleicht noch etwas mehr Zeit reinfließen können. Aber ich fand ansonsten so dieses ganze Weltendesign und das Recursive Unlocking in den Levels, die Art und Weise, wie Rätsel gelöst werden, auch mit diesem Blob Luigi und so, großartig. Mhm. Also das ganze Ding. Und ich finde auch, wie das aussieht, wie viel Charakter das hat. Das hat ja wirklich das Niveau von so einem CGI-Film. Und als es das erste Mal hier so, als ich das gestartet habe und der Intro-Film lief, ich dachte so, ist das ein vorgerendeter Film oder so? Und dann sah das ganze Spiel so aus. Total großartig. Und die Musik ist schön. Also für mich auch eins total, ich weiß nicht, also ich hatte irgendwie gedacht, es wäre schon gut. Und ich habe irgendwie mit einem guten Spiel gerechnet, so wie die Vorgänge davor. Aber dass man das so weghauen will, hätte ich ehrlich gedacht auch nicht gedacht. Also auf jeden Fall eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr.
Ja. Könnt ihr die Folge nochmal nachhören, haben wir ja just erst aufgenommen. Und gute Dialoge ist jetzt bei Luigi's Mansion nicht gerade die Stärke, aber der Humor ist vielleicht vergleichbar. Jetzt hatten wir Outer Worlds mit klasse Dialogen, After Party mit tollen Dialogen, aber ich glaube, den Thron holt sich Disco Elysium. Das ist wohl für viele auch das Spiel des Jahres. Ray, du hast selber gesagt, du bist Rollenspielerin. Dann müsste das doch eigentlich genau dein Ding sein, oder?
In der Theorie, ja. Also ich habe es auch angefangen, auch wenn es halt jetzt ist es ja auf PC raus. Wir gucken ja eigentlich nur auf die Konsolen. Das heißt, richtig relevant wird es erst nächstes Jahr für mich. Aber eben weil ich Rollenspielerin bin, kann ich natürlich nicht die Finger davon lassen. Ich muss aber sagen, ich störe mich immer an Rollenspielen, wo ich mir meinen eigenen Charakter nicht selbst gestalten kann. Mhm. Das ist für mich immer so, weil das möchte ich halt in Rollenspielen. Einen vorgegebenen Charakter zu bekommen, den ich halt nur noch dessen Charakter ich anpassen kann, im Sinne seiner Persönlichkeit, aber halt jetzt nicht mal auswählen, ob ich einen Mann oder eine Frau spielen möchte. Das ist für mich immer ein großer Abturner, bin ich ganz, ganz ehrlich. Mhm. Aber ich will halt Disco Elysium auch trotzdem weiterspielen. Das ist auch eins meiner Weihnachtsspiele, weil ich den Anfang und die Art und Weise, wie Entscheidungen aufgebaut werden, da sehr, sehr cool finde. Also der Look, dieser leicht dreckige, leicht nicht so ganz isometrische Look, das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich habe auch sehr, sehr viel Gutes davon gehört, aber als ich dann beschlossen habe, dass ich spielen möchte, habe ich mich dann von diesen Diskussionen tatsächlich ferngehalten, um da unvoreingenommen ranzugehen. Aber wie gesagt, momentan gefällt mir vor allem die Art, wie teilweise auch sehr subtil Entscheidungen herangewirkt werden.
Ja, und die Art und Weise, wie die dann auch entschieden werden. Es hat ja auch kein Kampfsystem, muss man vielleicht auch dazu sagen, sondern so ein ganz einzigartiges Skillsystem, was dann eben auch wieder neue Sachen freischaltet und so weiter in den Dialogen. Also da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Ich bin aber so irgendwie, ich würde, glaube ich, auf die Switch-Version warten wollen. So geht's mir die ganze Zeit so. Ja, eigentlich will ich sofort spielen, aber andererseits denke ich, es will ich eigentlich auch mitnehmen oder unterwegs spielen können. Und so lange muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr warten. Ich glaube, dass nach dem großen Erfolg wird es nächstes Jahr auch relativ zügig portiert werden, oder?
Ich hoffe es zumindest. Also ich weiß, dass es jetzt schon zumindest für PS4 und Xbox angekündigt ist. Switch habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber das wäre natürlich sehr, sehr cool, weil es würde da sehr gut drauf passen.
Müssen sie die Textgröße vielleicht noch ein bisschen anpassen. Aber sonst. Ein
bisschen vielleicht, ja. Oder eine Lupe mitliefern, eins von beiden.
Ja, es ist halt leider sehr viel zu lesen und hat halt nicht so eine tolle Sprachausgabe wie The Outer Worlds. Es geht so ein bisschen, ich habe es neulich verglichen, wie es ist, dass Planescape Torment der aktuellen Konsolengeneration, oder? Vielleicht so in die Ecke. Ich glaube, dass wir da noch sehr lange drüber reden werden, über dieses Spiel. Gut, Micha, die Frage stelle ich dann an dich. Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren auch noch über Indivisible reden werden? Das war ja die letzten Jahre immer angekündigt und jetzt auf einmal ist es klammheimlich dann doch irgendwie erschienen und hat mich irgendwie völlig überrascht, dass es jetzt doch noch irgendwie kommt und fertig wird.
Ich glaube, das wird ein Hidden Gem.
Ja, glaube ich auch, oder? Es redet jetzt schon wieder keiner drüber.
Eben, das ist eins dieser Spiele, die einfach in der Welle der Veröffentlichung untergeht. Ich finde es unheimlich gut. Es ist ein Spiel, da spiele ich zurzeit. Ich bin relativ weit, ich habe irgendwie 20 Stunden schon gespielt und bisher muss ich sagen, für mich auch eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Das liegt zum einen natürlich an diesem Grafikstil, der ist cool, weil die halt alles, was mit Charakteren zu tun hat, haben die handgezeichnet und das sieht man auch. Also es sind richtig coole Animationen und das sieht sehr, sehr lebendig und ansprechend aus und das nutzen sie auch aus mit den ganzen verschiedenen Charakteren. Sind alle sehr bunt und sehr, sehr unterschiedlich auch in ihren Charaktereigenschaften, in ihren Kampffähigkeiten. Ich finde das Kampfsystem und auch generell die Mischung aus Adventure und so ein bisschen JRPG, obwohl es jetzt eigentlich streng genommen keins ist, weil das ist irgendwo, ich glaube in, wenn es nicht so ein amerikanisches Spiel ist, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es irgendwo im Westen entstanden. Es ist, diese Mischung ist irgendwie cool, also du hast so 2D-Exploring, wie man es eigentlich von der Metroidvania irgendwie kennt und man läuft so durch Arenen durch, hat viele Plattformsequenzen irgendwie mit dabei und dann kommen aber zwischendurch diese Kampfsequenzen, die auch wirklich rundenbasiert sind und die echt gut über die Bühne gehen, sehr, sehr flüssig sich spielen, sie auch nachvollziehbar sind, ihren Taktiken und so. Und ich bin eigentlich gar nicht so der, also ich mag eigentlich actionbasierte Kampfsysteme eigentlich sehr viel lieber. Aber das ist echt okay. Und ich finde so diesen ganzen Flair, diesen leichten, schon fast Ghibli-Flair, den finde ich irgendwie sehr nett. Finde ich sehr schade, dass da jetzt irgendwie keiner drüber redet, weil das ist wirklich zwischen diesen ganzen Super-Highlights dann rausgekommen und komplett untergegangen. Hm. Aber ich finde es richtig gut. Also mir macht das richtig Spaß.
Ray, hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Ich habe es leider gar nicht gespielt. Also ich musste auch gerade googeln, welches Spiel ihr meint. ich weiß, dass ich es vor Ewigkeiten mal was davon gehört habe, aber irgendwie ist es dann komplett von meinem Radar verschwunden. Und ich habe nicht mitbekommen, dass es veröffentlicht wurde, was auch echt schade ist, weil es sieht sehr, sehr charmant aus. Um ehrlich zu sein, mir gefallen auch so die das Charakterdesign fällt mir ganz gut und halt auch so die Hintergründe sind auch sehr, sehr schön malerisch. Also es sieht aus wie was mir gefallen könnte.
Ja. Ist von Lab Zero Games, die haben, glaube ich, die Skullgirls gemacht letztes Mal, Micha, gell?
Ja. Ja. Das Skullgirls hat auch so einen, nicht genau denselben Stil, aber so ähnlich. Also man sieht auf jeden Fall da so eine gewisse Note irgendwie drin, was die Charaktere so betrifft. Aber Skullgirls geht dann so ein bisschen stärker in so eine Film-Noir-Richtung. Ja. Aber die Art und Weise, wie die Charaktere sich bewegen, also das sieht man eigentlich am ehesten am Hauptcharakter. Das Mädel könnte jetzt irgendwie auch direkt aus Skullgirls gesprungen sein.
Ja, sind aus Los Angeles übrigens, gerade nochmal geguckt.
Ah ja.
Sind aus Amerika, ja. Gut, dann im November das Spiel, wo wahrscheinlich die meiste PR drüber lief, dass die Menschen sich am meisten den Mund vorher zerrissen haben. Wir hatten es auch etliche Male hier im Podcast, bei den ganzen Veranstaltungen, bei der Gamescom und so weiter. Death Stranding war dann endlich fertig, das neue große Spiel von Kojima und das erste eben unter seiner eigenen Flagge, unter seiner eigenen Firma, wo er komplett ohne Handbremse alles machen darf, was er will. Davor hatte ich ja so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass ihm niemand mehr irgendwie in die Schranken weist. Und Death Stranding ist dann tatsächlich auch erschienen. Ich hatte ja nicht mehr wirklich damit gerechnet. Ray, was hatte das für ein Impact bei euch auf der? Es ist ja ein PlayStation-exklusives Spiel, mehr oder weniger zeitlich exklusiv. War das so ein richtiger Bombeneinschlag oder wie muss man sich das vorstellen?
Also witzigerweise nicht ganz so sehr. Also zum Beispiel so ein Days Gone ist bei uns sehr, sehr viel besser gelaufen. Ist auf sehr, sehr viel mehr Liebe gestoßen. Das liegt aber also meiner Theorie auch danach, dass Death Stranding sehr viel schwerer greifbar ist. Und
wir wussten ja bis zum Release einfach auch nicht, was es wird. So, ja?
Eben. Und das ist ein ganz großes Problem gewesen, weil klar, es gibt so die Hardcore-Kojima-Fans, aber der Rest hat halt nicht verstanden, was er machen möchte. Und das war gerade im Voraus ein echt großes Problem, weil auch wenn du konntest ja auch so gut wie kein Gameplay hast du gesehen, du hast nicht verstanden, worum es ging, die Story war irgendwie wirr und genau dieses schwer Greifbare, da ist glaube ich sehr, sehr vielen Leuten schnell die Lust dran verloren gegangen. Und wir haben dann gemerkt einfach, wie viele Leute dann wirklich interessiert waren auch daran, okay, wie ist denn der Test? Wie läuft's denn jetzt? Worum geht's denn jetzt eigentlich? Also diese Antworten zu bekommen, dann haben wir da quasi auch so ein Interessenspike bei uns bemerkt und danach ist es halt auch wieder nach und nach abgeflaut. Also es ist kein Titel, der jetzt schlecht läuft oder irgendwas, ganz im Gegenteil, aber er ist trotzdem noch immer schwer greifbar und ich habe einfach jetzt die Theorie, dass viele gesagt haben, okay, es ist ihnen jetzt kein Vollpreistitel wert, es ist so ein ich spiele es über die Weihnachtsfeiertage, wenn ich Zeit habe, mich da hinzusetzen, weil es ist ja auch ein Spiel, wo der Einstieg nicht so sonderlich leicht ist. Also man muss ja wirklich über einen bestimmten Punkt, ich weiß gar nicht, was Hannes da damals gesagt hatte, irgendwie so 10, 15 Stunden oder sowas hinauskommen und dann wird's halt erst, dann nimmt's ein bisschen an Fahrt auf. Also das Pacing scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Ihr merkt schon, ich sag die ganze Zeit auch scheint, weil ich bis jetzt immer nur so über die Schulter von irgendwem gelugt habe, weil ich bin jetzt nicht der größte Kojima-Fan, um es mal so zu sagen. Und ich habe auch Ich kann mit seinen Charakteren immer nichts anfangen. Gerade mit seinen weiblichen Charakteren kann ich wenig anfangen. Ja, ja. Wenn sie schon einfach so, mir reicht schon, wenn sie halt Mama und Fragile heißen, finde ich schon immer ein bisschen schwierig. Und nach der, aber natürlich trägt sie nichts, weil Photosynthese.
Ey, das seit Quiet bin ich wirklich sauer auf Kojima, ja.
Ja, also das ist halt einfach, das, keine Ahnung, das, da habe ich, also seitdem ist es einfach vorbei irgendwie für mich. Hm. Und ich habe das Spiel zwar und ich will auch noch reingucken, aber es gibt vorher so viele andere Sachen, die mich interessieren. Das heißt, also es ist ein spannender Titel. Ich weiß auch, dass viele Leute in der Redaktion den echt cool finden, viel diskutieren. Ich kenne leider auch schon das Ende dadurch und ja, es macht mich jetzt auch nicht wirklich, so dass ich sage, boah, da muss ich durchspielen, muss erfahren, wie es dazu kommen kann.
Mhm. Ja. Ja, ich habe mich auch noch nicht dran getraut. Mir geht's da ganz genauso wie dir. Ich bin nicht der größte Kojima-Fan, dass ich jetzt unbedingt alles sofort von ihm spielen will. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Titel ist, den man, zumindest wenn man sich beruflich damit beschäftigt, wie wir jetzt irgendwie mal gesehen haben muss. Deswegen werde ich mir den auch auf jeden Fall noch vornehmen, um halt zumindest auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, was seine Vision da war und ob die erfüllt worden ist. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass halt mir diese reine Mechanik, dieses Pakete rumtragen, dass mich die einfach nicht groß fesselt. Also da spüre ich momentan noch so gar keinen Reiz. Aber ich bin gespannt. Mal gucken.
Witzigerweise ist genau das der Punkt, der viele hier echt begeistert hat, wo es sogar quasi die Diskussion entstanden ist, ob das Spiel überhaupt Kämpfe gebraucht hätte. Mhm. Oder ob es nicht einfach besser gewesen wäre, wenn es nur auf diese Paketmechanik heruntergebrochen worden wäre, was ich sehr, sehr spannend fand. Ich habe irgendwann mal ich weiß gar nicht, ob es ein Tweet oder die Headline von einem Test war, gelesen. Da hat jemand gemeint, dass Kojima weaponized the Walking Simulator. Und finde ich brillant. Also das ist irgendwie, das fasst es wirklich genau für mich zusammen, wie ich auch Death Stranding sehe und verstehe. Mhm. Und also ich find's sehr, sehr spannend, aber das ist halt sowas, so ein irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, mich auf was Großes zu committen, Spiel. Und weil momentan bin ich dann auch immer von recht großen Spielen abgeschreckt. Und das ist halt so eins, wo ich weiß, okay, da muss ich halt echt viele Stunden rein investieren, um Pakete zu tragen. Und das ist irgendwie nichts, was ich gerade machen möchte.
Aber es passt thematisch gut zum Dezember, oder, Micha? Wie war es bei dir? Hast du inzwischen schon mal reinschauen können?
Nee, ich warte, bis mein neuer Beamer da ist. Mhm. Dann schmeiße ich das an die große Wand, weil ich habe so ganz ähnliche Gefühle zu Kojima. Ich finde halt, es ist so zweigeteilt. Ich finde, so Metal Gear Solid finde ich wahnsinnig überschätzt. Ja. Ganz fiese Sachen in die Kommentare. Aber ich finde halt, das ist genauso, wie ihr das seht. Also ich finde manche Sachen wirklich echt cool von den Ideen und auch wirklich sehr einfallsreich. Und dann gibt's aber so andere, gerade zunehmend in den letzten Spielen, also gerade so mehr so Metal Gear Solid 4 oder 5, da sind so viele schwachsinnige, auch gesellschaftlich fragwürdige Ideen einfach drin, dass man sich denkt, okay, ist das jetzt ein Witz oder war das jetzt tatsächlich ernst gemeint? Und das kann man bei Kojima halt eben nicht unterscheiden, ob das jetzt Trollen ist oder ob das jetzt irgendwie ernst gemeint ist oder ob das jetzt ein sozialer Kommentar sein soll. Das mischt sich bei ihm irgendwie immer so. Und deswegen Metal Gear Solid hat bei mir halt auch einfach nicht so den Stand, weil das Ganze auch ein Militärspiel ist und so Militärsachen klicken bei mir gar nicht. Also weiß ich nicht, kann ich nicht viel mit anfangen, mit dem ganzen Kriegskram.
Ja, aber dann müsste ich ja mehr ansprechen hier.
Was bitte?
Dann müsste es dich ja mehr ansprechen. Das ist
eben,
ja nicht so.
Und das ist halt eben das Ding, weil ich habe nämlich danach habe ich Silent Hills diese Demo gespielt. Hm. Die fand ich wirklich großartig. Das war halt wirklich so, wo Kojima nach Jahren was komplett anderes gemacht hat. Also wo er sich wirklich überhaupt nicht um irgendwelche Militärklamotten sich kümmern musste, sondern hat ein ganz anderes Genre gemacht. Und da merkt man plötzlich, da stecken in dem Typ stecken halt wirklich noch sehr viele Ideen drin, die er umsetzen möchte. Und deswegen würde ich ganz gerne Death Stranding spielen, weil ich glaube, dass er jetzt wirklich, der mal so lange bei Konami an der Metal Gear Solid Reihe gesetzt hat, also dass er so quasi da so ein Stöpsel draufgelegt wurde halt auch, ne? Dass er musste halt seine ganze Kreativität irgendwie in dieses Genre leiten und es muss halt irgendwie alles zu dieser Welt von Metal Gear Solid passen. Und jetzt macht er da irgendwie was komplett anderes. Und ich hoffe halt eben, dass sich dadurch neue abgefahrene Ideen ergeben, die halt auch erstens fernab von dem Militärkram sind und zweitens aber halt auch ein paar Seiten von Kojima zeigen, die ich zumindest vorher noch nicht gesehen habe im Metal Gear Solid. Das ist das eine. Und das andere ist, und das gefällt mir auch jetzt schon gut, und also das, was ich bisher gesehen habe, sind halt diese weiten Landschaften. Da muss ich sehr an so den Film Prometheus oder so denken. Das sind diese erdigen, entsättigten, eigentlich fast leblosen Landschaften und diese, das fasziniert mich irgendwie. Also da Paketen durch die Gegend laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde, aber ich finde generell diese Landschaften, das hat so einen ähnlichen Effekt auf mich wie Shadow of the Colossus oder so, dass man irgendwie so eine Weite vor sich hat und man weiß, man muss da jetzt irgendwie dieses Land durchkreuzen, und auf dieses Gefühl bin ich ziemlich gespannt. Also ich bin gespannt, wie das wirkt. Deswegen warte ich da jetzt extra, bis ich eine echt große Projektionsfläche dafür habe, also einen großen Bildschirm, damit diese großen, weiten Landschaften auch richtig fett wirken können. Und ich hoffe eben, was ich am meisten hoffe, ist, dass Death Stranding auch wirklich diese angeteaserten Horrorszenen hat, die man so im Teaser ein bisschen gesehen hat. Weil das ist der Teil, der mir eigentlich bisher davon am meisten so in der Vorschau zugesagt hat. Aber gespielt habe ich es jetzt auch noch nicht. Ich werde also wahrscheinlich erst im Januar oder so eine Meinung dazu haben. Und ich stehe dem jetzt eigentlich eher so fast schon neutral gegenüber.
Ja, geht's mir auch, ja.
Also ich bin nicht gehypt oder so, ich bin aber auch jetzt nicht abgeneigt. Ich bin einfach, mal sehen, was da kommt. Mhm. Also Landschaften sind jetzt eigentlich eher der Hook für mich.
Gut, also wir werden im Januar auf jeden Fall einen Podcast dazu machen, wenn wir es dann gespielt haben. Deswegen gehen wir doch flugs weiter zum nächsten Spiel. Das hat auf jeden Fall komplett abgeliefert. Ich habe gar nicht viel erwartet. Ein neues Star Wars Spiel von EA, und ich dachte mir, naja, sollen sie mal machen. Ja? Was kann schon schief gehen, Ray? Ein neues Star Wars Spiel von EA. Aber siehe da, sie haben tatsächlich ein richtig gutes Spiel abgeliefert.
Sie hatten ja sogar schon mal ein gutes Star Wars Spiel, darf man nicht vergessen. Ja. Sie haben immer noch The Old Republic.
Stimmt, ja. Aber ja, mit Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, Star Wars Jedi Fallen Order war auf jeden Fall die Überraschung des Herbstes, würde ich jetzt mal so sagen. Viele haben daran gezweifelt, aber es war halt auch ein Studio dahinter, die mit Titanfall eigentlich auch schon bewiesen haben, dass sie es können, weißt du? Und von daher war eigentlich, haben dann mir viele gesagt, so, ja, war doch klar, dass das gut wird. Ich meine, da steckt doch Respawn dahinter. Aber wer weiß. Ich meine, gerade mit der Star Wars Lizenz zu hantieren, ist nicht immer ganz einfach. Und es gibt auch einige Sachen, die mir bei Jedi Fallen Order nicht so gefallen, wie zum Beispiel der Protagonist. Den finde ich unfassbar schnarchig. Aber das Spiel ist, wenn man so Metroidvania-Spielprinzip mag und so ein bisschen diese Actionkämpfe aus den Souls-Game, es ist halt ein guter Remix aus allem, was gerade momentan angesagt ist. Und es hat den Bonus, es hat keine Lootboxen. Also sehr auf Nummer sicher gegangen von EA, ähnlich wie bei Need for Speed Heat, über das ich jetzt hier nicht mehr groß gesprochen habe. Alles ein bisschen zurückgefahren, alles auf Nummer sicher, aber dadurch ein wirklich solides, gutes Star Wars Spiel geliefert.
Ja, definitiv. Was ich noch interessant fand, war einfach auch, dass es halt auch nicht so gigantisch war. Mhm. Und es ist ja auch Canon quasi. Also es ist ja, gehört ja auch quasi zu dieser ganzen Story. Einige Leute haben sich daran ja gestört. Bei uns Max zum Beispiel, der es für uns getestet hat, hat gemeint, er hätte es bevorzugt, wenn das Spiel quasi mehr Freiheit geboten hätte.
So wie bei Unleashed damals.
Ja. Genau. Und auch, ja. Er hat sich sehr über die Ponchos aufgeregt, die man ja in jeder Ecke findet. Es war für ihn er hat einen wundervollen Artikel namens Der Teufel trägt Ponchos geschrieben. meine Headline des Jahres, bin ich ganz ehrlich. Ich hab sie hart gefeiert. Die Alternativ-Headline war übrigens, Ponchos sind schlimmer als das Imperium. Aber wir haben uns dann für die andere entschieden. Nee, aber also ich muss sagen, ich fand die Diskussion sehr spannend darum, dass einige Leute gesagt haben, dass Fallen Order beweist, dass das Dark Souls Gameplay auch in einfacher funktionieren kann.
Ja.
Weil es sind ja doch relativ ähnliche Mechaniken teilweise, großer Fokus aufs Blocken, sehr, sehr auch wuchtige Kämpfe irgendwo, die ich wirklich ganz, ganz großartig fand. Die haben mir viel Spaß gemacht. Bin noch nicht durch damit, aber was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Aber auch was du gesagt hast, Hauptcharakter, was für eine Pfeife. Also wirklich.
Eine absolute Pfeife, das finde ich die beste Bezeichnung. Er wird ja im Laufe des Spiels ein bisschen sympathischer und er wird vor allem gerettet durch den wunderbaren Androiden, den er dabei hat. Also der hat BB-8 tatsächlich sehr stark Konkurrenz gemacht und ist inzwischen zu meinem Lieblings-Droid im Star Wars-Universum geworden. Auch wenn er sehr, sehr hundemäßig ist und so wie so ein Hündchen immer mit dackelt, aber hat coole Szenen mit ihm. Ja, genau. Gut, also Star Wars Jedi Fallen Order brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel dazu sagen. Wirklich gutes Spiel geworden mit ein paar kleinen Macken und läuft aber leider auch nicht mehr so richtig gut. Also ich finde, gerade bei Control, bei Star Wars Jedi Fallen Order ist mir das aufgefallen dieses Jahr, was du am Anfang gesagt hast, dass man merkt, dass die Konsolengeneration so langsam an ihre Grenzen stößt, dass jetzt dringend die nächsten Konsolen kommen müssen. da hat man das Gefühl so, ah, das ist jetzt so, vielleicht sollte ich doch lieber auf dem PC weiterspielen. Ja, es sind so ein paar Sachen dieses Jahr gewesen, wo ich dachte so, na, selbst auf den Pro-Konsolen und auf der X fängt jetzt an zu ruckeln. Was soll das denn? Also bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Oder ob die nur schlecht optimiert waren, ja. Grafikdiskussion gab es auch bei Pokémon, oder? Da gab es irgendwie riesen Tumult in der Pokémon-Sphäre, in der Welt der Pokémon-Fans. Was war da los? Wir sind da so gar nicht drin, Ray, da musst du uns aushelfen. Pokémon Schwert und Schild soll doch eigentlich ganz gut sein, aber warum gab es da so viel Geschrei drumherum vorher?
Na, es gab zwei große Probleme. Also der eine ist, dass quasi nicht der komplette Pokédex drin ist, mit diesen 800, keine Ahnung, irgendwas Pokémon, sondern es wurde halt sehr runtergebrochen. Das heißt, auch einige Fanfavoriten sind einfach nicht drin. Ich bin sehr getroffen, weil Bisasam nicht drin ist. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber deshalb wollte keiner mir zustimmen, dass wir abwerten müssen bei diesem Spiel. Aber okay. Es gab aber tatsächlich auch, ich kenne Leute, die einfach das Spiel abbestellt haben aus diesem Grund, weil sie gemerkt haben, okay, meine Lieblings-Pokémon sind nicht drin, habe ich keinen Bock drauf. Kann ich auch an irgendeinem Punkt nachvollziehen, auch wenn es natürlich ein krasser Schritt ist.
Aber sind nicht immer die Neuen das Interessante? Oder?
Nee, also nicht unbedingt, wenn dann halt wirklich, also es hieß, irgendwer hat mal gesagt, das ist so ein Best-of der Pokémon. Aber nein, also das kannst du so auch nicht sagen, wenn du einfach siehst, wie die Auswahl ist schon sehr kurios. Ich wäre gern dabei gewesen, als das entschieden wurde. Und ja, die neuen Pokémon sind natürlich auch immer wichtig und gehören so zu dem interessantesten. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das ist für viele jetzt das erste Pokémon-Spiel seit Jahren. Das erste, oder für manche sogar das allererste Pokémon-Spiel, weil sie vielleicht kein 3DS hatten, oder halt keinen Gameboy, sondern halt mit der Switch jetzt eingestiegen sind. Und die kriegen dann doch eine etwas, ja, seltsame Mischung teilweise daran. Das war eine der großen Diskussionen und ja, es gab auch Technikdiskussionen, weil eine der Begründungen, dass nicht mehr der komplette Pokédex drin ist, war, dass Game Freak quasi alle Pokémon-Animationen und Angriffe komplett überarbeitet. Und sagen wir einfach so, es waren nicht alle sonderlich beeindruckend. Also es gab welche, die sehr, sehr cool waren, sehr coole Animationen hatten, wieder andere waren einfach komplett lächerlich, was dann schon die Frage aufgeworfen hat, warum mussten dafür so viele andere Pokémon gehen, sterben?
Es ist ja immer noch so, dass die sich auch in den Arenen ja nicht wirklich hauen, sondern da wird halt irgendeine Wasserattacke ausgelöst und dann sieht man halt das eine Pokémon die Animationsphase machen und aber das andere kriegt es nicht wirklich ab, also es sind keine echten Kämpfe und deswegen empfand ich das als eine ziemliche Ausrede, weil das wurde ja nicht überarbeitet, das ist ja immer noch so stilisiert wie halt bisher auch.
Es war so unausgeglichen, also einige hatten wirklich toll animierte Angriffe, aber ich hatte das Gefühl, dass das nicht bei jedem Pokémon ist und dass das halt dass sich das auf manchmal ganz, ganz seltsame Pokémon bezogen hat, die ich dann auch nie wirklich verwendet habe. Also irgendwann hat man ja dann sein festes Team, mit dem man durch die Gegend zieht und da war es teilweise so, dass die wirklich nicht die spannendsten Animationen aller Zeiten hatten. Ich fand auch jetzt die Story fand ich ziemliche Grütze und dass man sie halt nicht überspringen konnte, fand ich nicht so gut und auch so gab es halt noch. Das war sehr unterschiedlich. Ich hatte ein paar Probleme mit so Pop-ups und sowas, unsere Testerin gar nicht. Es war technisch auch, gab es bei manchen Leuten Probleme. Jetzt nicht so gigantisch viele, ist jetzt nicht komplett ausgeartet oder sowas. Aber ja, da gab es wohl auch viele Diskussionen drum.
Es sieht jetzt auch nicht so mega hübsch aus, oder? Also ich finde diese Oberwelt irgendwie relativ lahm, was ich so gesehen habe. Aber vielleicht sind da Pokémon. Vielleicht ist es genau der Stil, den die Pokémon-Fans haben wollen. Also mich hat es jetzt optisch überhaupt nicht vom Hocker gehauen für eine Switch.
Es gibt definitiv hübschere Spiele. Also ich weiß, unsere Testerin Ann-Kathrin mochte das Spiel sehr gerne. Die fand den Log ganz, ganz großartig. Die ist halt auch Pokémon-Fan der ersten Stunde. Sie hat es voll abgeholt. Bei mir war es so, ja, ist jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Also da gab es Punkte, die mich dann doch weitaus mehr gestört haben. Dafür war mir die Welt ein bisschen zu leer. Also eher solche Geschichten haben mich dann eher gestört, aber der Look, den fand ich in Ordnung.
Und spielerisch aber tatsächlich richtig gut, oder wie? Also macht vieles besser, was jetzt Pokémon so ausmacht, oder?
Ich muss ja dazu sagen,
ist es einfach nur so Fanservice?
Ich glaube, es ist einiges an Fanservice dabei gewesen. Es ist halt irgendwie, es fühlt sich an wie ein sehr, sehr klassisches Pokémon, nur halt eben jetzt auf der Switch. Also ich denke schon, dass es ein großer und ein guter und ein richtiger Schritt war und dass es ein gutes Spiel ist. Ich meine, ich habe auch, glaube ich, mittlerweile 50 Stunden oder sowas da reingebuttert. Aber Also ich glaube, da wäre halt an einigen Punkten noch viel Feinschliff. Da hätte man sich auch von Altlasten einfach befreien können. Aber es ist auf jeden Fall definitiv ein gutes Pokémon. Macht auch mir persönlich jetzt viel mehr Spaß gemacht als letztes Jahr Let's Go, wo ich das eigentlich ganz gern mochte. Also kann man auf jeden Fall
spielen. Aber das war ja auch kein echtes großes Pokémon. Nee. Das war ja wirklich nur so eine Asset-Verarbeitung eigentlich von Pokémon Go, gell?
Ja, so ein bisschen.
Ja. Gut, Micha, wenn wir gerade bei alten Spieleserien sind, da passt ja Shenmue 3 noch wunderbar rein. Du hast natürlich auch jetzt schon oft hier bei Insert Moin über Shenmue 3 gesprochen, aber vielleicht trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber ein, zwei Sätze zu Shenmue 3, bei dem ich auch nicht geglaubt hätte, dass es jemals noch kommt.
Wie fasst man das am besten zusammen? Ich habe ja so oft so viel schon dazu gesagt. Ich glaube, es ist kein Spiel, das neue Fans gewinnen wird. Es ist ein Spiel für die Fans. Die Fans, die es gespielt haben, das werden wahrscheinlich dann alle sein, weil die haben es ja auch gebackt und jahrelang darauf gewartet, dass es erscheint, sind auch nicht zu 100%ig zufrieden damit. Also auf der einen Seite ist man sehr froh, dass da überhaupt ein dritter Teil kommt. Und es ist irgendwie auch schon so ein kleines Wunder, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil auch der Game Designer, der Yu Suzuki, jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, und der hat, der sagt doch selber, ich hätte nie gedacht, dass ich die Chance dazu habe, das nochmal weiter zu erzählen. Auf der anderen Seite denkt man sich, dass man vielleicht in diesem dritten Teil ein bisschen stringenter hätte erzählen können, einfach weil man nicht das Gefühl hat, dass es so weit vorangeht, wie es hätte vorangehen können. Also die Geschichte geht jetzt nicht in so, macht nicht so einen Riesensprung nach vorne für den dritten Teil, sondern man merkt halt wirklich irgendwie, da ist mindestens noch ein anderes Spiel angedacht. Und das ist, glaube ich, so die größte Enttäuschung, die da irgendwie drin ist, dass die Geschichte jetzt nicht vollends zu Ende erzählt wird oder dass es da irgendwie eine Art von Reveal gibt, also eine große Auflösung, die, wo man wirklich sagt, wow, auf, da habe ich jetzt jahrelang drauf gewartet, dass da jetzt irgendwie, ne, so ein super Geheimnis gelüftet wird oder so. Das ist es nicht. Aber dann, davon abgesehen, macht es eigentlich alles, was man eigentlich von einem Shenmue erwartet. Es sieht trotzdem moderner aus, hat eine modernere Grafik und alles und ist ein Spiel, das, glaube ich, trotzdem Leute immer noch spalten wird. Also ich persönlich bin jetzt eher so auf der Haben-Seite. Also ich fand es jetzt nicht sehr gut und auch nicht genial oder so, aber ich fand es auf jeden Fall gut. Ich hatte Spaß damit. Ich finde diese entspannte Atmosphäre, finde ich, ganz cool. Aber auch mich haben ein paar Sachen daran gestört und dann gibt es aber auch ganz viele, die sagen, das ist so ein altbackenes Game Design und einfach alles so öde und langweilig und unlogisch und unbeholfen und hölzern, dass man sich das unmöglich reinziehen kann. Und ich glaube, dass ja Shenmue wahrscheinlich eins der umstrittensten Spiele der nächsten Zeit oder generell der letzten in diesem Jahr irgendwie war, und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, so wie die ganze Serie. Also viele Leute können ja nicht mal was mit den ersten beiden Spielen irgendwie anfangen, deswegen glaube ich, hat irgendwie immer noch einen Sonderstatus in der Spielbranche und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich hoffe nur jedenfalls, dass irgendwann der vierte Teil kommt und uns dann wirklich große Reveals in der Story offenbaren wird und dass dann vielleicht aber auch die Saga ein Ende findet. Aber da werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob es weitergeht.
Mich wundert, dass der dritte jetzt nicht einfach der Abschluss war.
Ja, aber da kommen jetzt noch zwei Story-DLCs, ne? Mhm, aha. Okay. Also das ist nämlich auch etwas, was bei mir so einen fahren Beigeschmack hinterlässt, ey. Also dass du sitzt dann da und denkst, naja, irgendwie hätte man da jetzt noch was richtig Fettes reinpacken können, storymäßig. Und dann kommt die Ankündigung, ja, hier sind noch DLCs. Und das sind auch welche, die tatsächlich was über den Inhalt erzählen, also wirklich Story haben. Und wenn da jetzt irgendwelche Sachen ausgekoppelt sind, dann flippe ich aus. Also ich bin mal echt gespannt, ob das jetzt so eine Monetarisierungssache war, weil davon bin ich überhaupt gar kein Fan, irgendwelche Story-Komponenten auszukoppeln. Es erinnert mich daran, dass zum Beispiel irgendwie gab es mal, ich glaube, das war Dead Space 3, da war das richtige Ende des Spiels ausgekoppelt als DLC. Mhm. Sowas musste ich dann automatisch denken. Nicht, dass jetzt das richtige Ende von Shenmue als DLC ausgekoppelt ist oder irgendeine Nebengeschichte, die aber total viel erzählt. Da bin ich sauer. Ja, bin ich ein bisschen angesickt. Sowas finde ich scheiße. Und mal sehen. Also ich bin da jetzt, aber insgesamt bin ich dem Spiel schon positiv eingestellt. Weil ich bin überhaupt froh, als das hier lief, dachte ich, passiert das jetzt wirklich? Sitze ich jetzt hier wirklich zu Hause auf meiner Couch und spiele Shenmue 3? Kann das sein? Ist es irgendwie? Und dann, wenn man dann mal so einen Realitätscheck macht und sich überlegt, wie das vor Jahren war, wie man vor Jahren daran gedacht hat, wie man dann auch immer gescherzt hat, so, ach, da kommt nie ein dritter Teil, das wird nie weitergehen, und man hat immer so die Hinterkopf so als die magische Konsole, die er einfach verwendet hat und so. Und dann sind, und plötzlich ist da der dritte Teil. Also das ist schon unglaublich. Und auch im Verhältnis zu Kickstarter-Spielen. Also man muss mir auch mal gegenüberhalten, wie viele Kickstarter-Spiele sind wirklich das geworden, was man sich erwartet hat. Und, ja. Oder auch nur im Ansatz das geworden. Und Shenmue hat schon, bis auf ein paar kleine Mini-Enttäuschungen im Projekt, schon echt viele Erwartungen erfüllt und ist wirklich auch sehr gut mit den Backern umgegangen. Also die Entwickler, du merkst wirklich, dass die Leute dankbar dafür waren, dass sie die Chance bekommen haben, dieses Spiel zu machen. Und im Spiel sind die Backer dann auch total gewürdigt. Das ist so ein bisschen wie bei Bloodstained, wo du auch merkst, dass die großen Respekt vor den Leuten haben, die überhaupt das Projekt ermöglicht haben. Und das macht dann, und das ist dann irgendwie auch ganz schön, dass es irgendwie so ein gegenseitiges Verhältnis dann irgendwie ist.
Ja, aber Ray, was ärgern wir uns denn jetzt, was nicht mehr erscheint? Wir hatten Duke Nukem Forever, Last Guardian stand hier früher auch immer in unserer Liste für die Jahresvorschau, so nach dem Motto, ja, das kommt eh nie. Shenmue 3 ist jetzt da, wir haben sogar ein neues Half-Life angekündigt bekommen, was nächstes Jahr erscheint. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, und Death Stranding ist auch da. Es gibt irgendwie gar nicht mehr so dieses, das Spiel, was nie erschienen
ist. Doch, gibt's Knights of the Old Republic 3.
Nee, okay. Also, dann schreibe ich mir das genau, in die Liste.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, quasi jeder andere dritte Teil von Valve. Ich möchte Left 4 Dead 3, verdammt nochmal.
Und Portal 3.
Portal 3 auch, ja. Also mein Herz schlägt ja sehr für Left 4 Dead, deshalb würde ich mich da selber einen dritten Teil freuen, aber ich habe keine Hoffnung.
Portal 3 ist aber passt ganz gut zu meinem nächsten kleinen Spiel. Superliminal habe ich jetzt vor ein paar Tagen im Stream bei uns durchgezockt. Ein ganz, ganz kleines Indie-Spiel, was so ein bisschen an Portal erinnert. Da habe ich den Cast jetzt auch sogar schon aufgenommen. Der kommt dann direkt in der ersten Januarwoche, also einer der ersten Casts, die dann laufen werden. Aber so als kleiner Geheimtipp über die Feiertage, Superliminal heißt es. Das ist so Portal-esque, würde ich jetzt fast schon sagen. Man nimmt so kleine Objekte, so eine Schachfigur zum Beispiel, und wenn du die dann so drehst und sie so hinhältst von der Perspektive, dass sie quasi so zwischen deinen Zeigefingern, ihr kennt das, wenn man so mit Daumen und Zeigefinger so versucht, Leute den Kopf zu zerquetschen, so in der Entfernung. Weißt du, wenn man so ein Auge zumacht und dann quasi sich so vorstellt, dass der Kopf jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Kennt ihr das?
Du in deiner Freizeit, ja, nee.
Ray, du weißt, von was ich rede.
Ich weiß, was du meinst, aber ich habe kurz überlegt, ob ich so tun soll, als wüsste ich es nicht, einfach damit du aussiehst wie ein kompletter Psychopath.
Und dieses Spiel mit der Perspektive, ja, das was ganz weit weg ist, kleines, könnte ja im Prinzip auch ganz klein zwischen deinen Fingern sein. Und das, was du in der Hand hast und wenn du das so irgendwo an die Wand hältst, könnte das ja eigentlich auch ein riesiges Objekt sein, was nur weit weg ist. Versteht ihr? Mhm. Und dieses Spiel funktioniert genau damit. Wenn du Sachen in die Hand nimmst und so wieder loslässt, dann haben sie genau die Größe, wie die Perspektive es erlaubt. Ist schwer zu erklären. Also du nimmst ein Stück Käse, hältst es so an so eine Öffnung von so einer Luke oben an der Decke, lässt los und auf einmal steht eine riesige Käserampe in dem Raum. Weil das von der Perspektive halt so Sinn gemacht hat, dass wenn es jetzt runterfällt, ist es halt eine riesige 15 Quadratmeter große Käsefläche. Ich spüre, wie doof ihr mich gerade anschaut. Es ist schwer zu erklären, aber es hat eben halt dadurch dieses Portal-artige Rätselprinzip, dass du Objekte nimmst, sie veränderst in der Perspektive, dadurch sind sie größer und dann kannst du damit Rätsel lösen. Super weird, super cool, unbedingt anschauen. Super liminal. Oh Gott. Ja. Ich fühle mich gerade so ein bisschen awkward.
Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, aber in meiner Vorstellung ist es eine Sensation.
Ja, es ist auch wirklich cool.
Käse hast du gesagt, ja?
Käse, ja. Es ist einer der kreativsten Spiele dieses Jahr auf jeden Fall. Ist aber auch so in zwei Stündchen durch und hat eben auch so diesen Portal-Humor. Du bist dann so gefangen in so einer Traumwelt und schleichst durch so verschiedene Räume, löst da diese Rätsel, kommt so ein verrückter Wissenschaftler und so. Echt cool geworden. Gut, dann kommen wir fast schon zum letzten Spiel. Ray, Children of Morta, hast du gesagt, ist auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert, auch wenn wir es alle noch nicht groß gespielt haben, aber ein Titel, über den wir unbedingt noch kurz reden müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch wieder, große Überraschung, eine Art Rollenspiel. Und zwar ist es, was mich umgehauen hat, es ist quasi ein Rollenspiel in Pixeloptik und es ist eins der schönsten Spiele des Jahres. Ich bin jetzt kein Pixeloptik-Hasser. Ich bin aber jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, Mensch, wenn ein Spiel keine Pixeloptik gab, spiele ich es nicht. Ich bin halt so, ja, ich appreciate es, wenn es passt. Und hier muss ich einfach sagen, hat es mich umgehauen. Es ist einfach wirklich, wirklich wahnsinnig schön. Es ist ein kleines Action-Rollenspiel, in dem man die Familie Bergson spielt. Und zwar jedes Familienmitglied. Und die sind verbunden mit einem Berg und müssen quasi ja den den Heiligen Berg schützen und dabei diverse Monster töten und genau. Also eigentlich ist jetzt die Geschichte auch nicht so der Wahnsinn, aber es ist einfach die Art, wie sie umgesetzt ist, einfach, dass man mal wirklich eine Familie spielt und nicht irgendwie nur, keine Ahnung, den Vater, dessen Frau und Kinder getötet wurden und der jetzt ganz viel Man-Pain hat, sondern ja, man spielt einfach eine ja, eigentlich ganz glückliche Familie. Jedes Familienglied hat eben andere Perks und das Ganze hat einfach so eine wundervolle Atmosphäre. Es ist schade, dass man sowas im Podcast nicht zeigen kann. Ich würde es euch jetzt einfach so unglaublich gern zeigen, um rüberzubringen, wie atmosphärisch und malerisch dieses Spiel ist.
Ja, finde ich auch. Ist wirklich, wirklich sehenswert. Ich will es auch die ganze Zeit spielen. Bei mir ist es auch so, dass mich gerade die Optik so anmacht. Also so inhaltlich weiß ich noch gar nicht viel von dem Spiel. Aber es ist auch seit Release auf meiner Liste so nach dem Motto, muss ich unbedingt mehr anschauen. Das sieht ja fantastisch aus. Ich hoffe, es hält auch, was es verspricht.
Also ich finde, so gameplay-technisch finde ich es teilweise ganz ganz cool. Also es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, wenn es rein auf die Mechaniken geht. Mit einigen Familienmitgliedern spiele ich auch lieber als mit anderen, bin ich ganz ehrlich. Aber das hat man ja immer so in solchen Spielen. Und manchmal kann es ein bisschen repetitiv sein, wenn es in den Dungeons ist, aber es ist jetzt auch nicht so unglaublich lang. Und gibt's auch für die Switch, kann man schön unterwegs mal einfach ein Ründchen spielen. Und ansonsten starrt man das einfach an, weil es so hübsch ist. Muss doch auch mal sehr reichen.
Schön. Ja, muss auch reichen. Gut. Wir sind durch mit unserem Q4, sind noch ein paar andere Sachen rausgekommen, aber über alles können wir ja sowieso immer nicht reden in diesem Jahresrückblick. Manche Sachen hatten wir jetzt ja auch gerade erst im Cast, zum Beispiel das Lieblingsspiel von unserer Kollegin Natascha von der GameStar, die Planet Zoo als ihr Spiel des Jahres bezeichnet hat. Da haben wir just erst eine Folge dazu gemacht, fand ich auch sehr, sehr sehenswert. Und einige Sachen werden auch jetzt dann direkt im Januar vercastet. Also Black Zed habe ich zum Beispiel noch auf der Liste, Arise, A Simple Story kam im Dezember noch, das will ich mir noch anschauen, Darksiders das Genesis habe ich nur mal kurz reingeschaut, so ein Brawler im Darksiders-Universum, was aber sich so ein bisschen wie Diablo spielt, und auch Phoenix Point war eigentlich das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe jetzt im Dezember, habe aber noch keine Zeit gehabt, da reinzugucken, ist ein XCOM-Ableger sozusagen, also gleiches Spiel wie XCOM, aber eben ohne die Lizenz, sind wirklich auch schöne Sachen dabei gewesen, über alles kann man einfach immer nicht reden.
Man kann nicht alles spielen.
Das ist ja, das sowieso auch nicht, ja. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben über das Jahr. Ihr hattet hoffentlich auch einigermaßen Spaß diese Woche. Und ganz, ganz lieben Dank natürlich auch an Ray, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unsere Q4-Folge. Ja. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung, immer gerne.
Und an dieser Stelle auch ein ganz, ganz riesiger Dank an alle Gäste, die dieses Jahr dabei waren. Ich habe gestern auch mal wieder die Gästeliste durchgeschaut. Ich kam aus dem Scrollen gar nicht mehr raus. Es ist so fantastisch, wie viel unterschiedliche, diverse Menschen hier uns das ganze Jahr über begleiten. Und an dieser Stelle ein herzliches, ganz tiefes, großes Dankeschön an alle, die hier bei diesem Cast mitgemacht haben dieses Jahr. Ohne euch wäre Insert Moin deutlich weniger gut. Vielen lieben Dank.
Ohne euch würde Insert Moin überhaupt gar nicht existieren. Also wir sind einfach ein Cast, der sehr darauf aufbaut, dass wir halt auch einfach Leute da dabei haben. Wenn Manu und ich das machen würden, ausschließlich, also wenn wir uns jeden Morgen treffen würden, ich glaube, dann hätten wir uns schon längst in die Haare gekriegt. Ja, dann würde es jetzt aufgeben. Dann wäre nach einer Woche Schluss. Moin wäre dann nach einer Woche vorbei. Also
Ich sage immer so schön, Boris und ich haben damals beschlossen, unsere Beziehung zu öffnen und seitdem kam wieder Schwung in die Kiste. Aber das hält sich seitdem, hat sich bewahrheitet, genau. Kann ganz gut sein, ja. Ja, vielen lieben Dank natürlich auch an alle Bäcker, Bäckerinnen, Unterstützerinnen, die uns hier das überhaupt alles ermöglichen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder mit dabei, 2020. Wir sind ab dem 7. Januar wieder da. Wir laden jetzt so ein bisschen unsere Akkus auf, spielen noch ein paar Spiele, die wir verpasst haben. Und dann freue ich mich wie Bolle auf den Januar mit euch und auf 2020. Vielen lieben Dank.
Sehr schön. Ich freue mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.